Liebe Geschwister, schön, dass wir zusammen sein dürfen, hier vor Ort, aber auch dort, wo ihr auf den Übertragungsorten seid. Ich muss jetzt immer mal ein bisschen gucken mit den Kameras. Ich glaube, wenn rot ist, dann muss ich da reingucken. Also hallo da. So. Es freut mich immer richtig, in neue Gemeinden zu kommen, denn in neuen Gemeinden, da lernt man auch neue Leute kennen. Das heißt also, neue Charakterzüge, neue Eigenheiten. Und das ist immer ganz spannend. Deswegen predige ich unglaublich gerne als Gast und freue mich wirklich, heute bei euch zu sein und einfach darauf zu stoßen, wie ihr hier in Neustadt Jesus anbetet, wie ihr mit ihm vielleicht auch Glauben lebt. Und dazu möchte ich heute in meiner Predigt einen Beitrag leisten. Und vielleicht kann mir jemand eine Bibel nach vorne bringen. Dann kann ich meinen Bibeltext lesen. Ich habe meine Bibel nämlich zu Hause gelassen, was im Übrigen schlecht ist, wenn man predigt. Aber ist die auch mit Altem Testament? Ja, das sieht gut aus. So, dankeschön, Dirk. So ist das also richtig, ja, dass man die Bibel mit zum Gottesdienst bringt. Genesis 16, ich habe gehört, ihr habt letzte Woche davon schon gesprochen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe diese Geschichte selbst einmal auf Willow Creek Kongress gehört. Und als der Sprecher sie auslegte, habe ich gedacht, boah, der hat's echt drauf. Das war gar kein Prediger, das war einfach ein Schauspieler. Da habe ich gedacht, Mensch, die packst du dir auch nochmal, diese Stelle, und guckst dir nochmal an. Also, Genesis 16. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die eine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Also eine typische Situation, du wirst von deinem Partner beraten und dann bist du natürlich auch noch schuld. Ne? Oder? Ist doch so. Manchmal ist es auch nicht so gut, wenn du alles annimmst. Ne? Deswegen, ich habe jetzt Partner gesagt, ohne jetzt hier frauenfeindlich zu sein. Ja? Das möchte ich betonen an dieser Stelle. Abraham antwortet Sarai, das ist deine Magd und sie ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelt Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an der Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, so, jetzt haben wir Feuerwehr, das ist auch gut. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Es ist so eine dieser Nebengeschichten und doch ist es wie so oft eine Geschichte, die wir zwar 100-mal lesen, aber das Wesentliche, glaube ich, übersehen. Woher kommst du und wohin gehst du? Das ist hier meiner Meinung nach die zentrale Frage, die ich als Thema hier rüber schreiben möchte. Aber am Anfang, da lesen wir diese Geschichte und da taucht ein Engel auf. Und wenn dann die Predigt vorbei ist, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, fragst du dich dann auch, wo ist eigentlich der Engel? Wo ist eigentlich dein Engel? Gibt es heute überhaupt noch Engel? Ich habe mir so oft gedacht, genau diese Frage. Ich habe manchmal auch den Blick so auf einzelne Sachen, auf Orten und Gegenständen, Aber meistens nehme ich dann das einzelne Bibelwort gar nicht so klar wahr. Und das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie wenn wir einen Actionfilm gucken. Ja, dann sehen wir auch immer das große Ganze, die Autos, die da durch die Gegend fliegen, die Explosionen und manche Dialoge, die kriegen wir gar nicht so richtig mit. Da kann sich keiner, oder wobei unser guter Freund, der kann das sehr gut, ja, der kann sich dran erinnern, was er gesagt hat. Ich kann mir das nie merken. Ja, dann zitiert er irgendwelche Schauspieler aus irgendwelchen Filmen. Zu jeder Situation hat er irgendeinen Spruch parat. Und ich denke, weiß ich doch nicht mehr, was der da gesagt hat in der Szene. Aber das Auto ist durch die Gegend geflogen. Ja, das war cool. Ja, und so ist das ein bisschen, auch wenn wir Bibel lesen. Manchmal fallen uns eben immer nur die Dinge auf, die uns irgendwie auch wichtig sind. Und bei mir sind das so Gegenstände und Orte, wie gesagt. Also ich will damit sagen, es ist egal, mit welchem Medium wir uns beschäftigen, wir sehen das, an das wir uns gewöhnt haben. Und da kann es eben leicht passieren, dass wir was übersehen. Und darum möchte ich heute weniger die Aktion des Engels betonen, als mehr diese Worte herausgreifen. Er sagt, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Also seit wann muss der Engel denn nun einen Menschen fragen, wo er herkommt und wo er hin will? Ist nicht der Engel in der Gegenwart Gottes mit Weisheit ausgestattet darüber? Dirk hat es schon ein bisschen angesprochen vorhin. Ja, was macht das für einen Sinn an dieser Stelle? Ich finde, das macht eigentlich keinen Sinn. Und müsste nicht eigentlich Hagar fragen, ey Engel, woher kommst du jetzt? Und was willst du bei so einer Sklavin wie mir? Was machst du hier in der Wüste? Warum bist du nicht beim großen Abraham? Also ehrlich gesagt, das macht überhaupt irgendwie erstmal gar keinen Sinn auf den ersten Blick. Oder doch? Natürlich macht das Sinn, es steht ja in der Bibel. Aber was sagt er da? Noch einmal, woher kommst du, wohin willst du? Und sie fängt an zu erzählen, ich komme von Sarai und ich bin auf der Flucht. Und das war's. Mehr sagt sie gar nicht. Und wenn du jetzt so eine Situationsaufnahme mal machen würdest, wenn der Engel dich jetzt fragt, woher kommst du und wohin willst du heute noch? Was würdest du da antworten? Du würdest sicher nicht sagen, ich bin auf der Flucht. Zum Glück. Ja, zum Glück sind wir in einem Land, wo wir nicht auf der Flucht sind. Wo zwar viele Menschen sind, die auf der Flucht waren und zu uns gekommen sind, das ist richtig. Aber alle, die wir hier sitzen, vermute ich mal, sind heute Morgen nicht auf der Flucht. Oder doch? Ich glaube schon. Eigentlich sind wir doch auf der Flucht. Wir sind nämlich auf der Flucht zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und ich möchte das einmal verdeutlichen an drei Stühlen. Die habe ich mir auch schon parat gestellt.
Du hast jetzt nur für die Übertragungsleute, weil ich habe jetzt keinen Funken bekommen.
Das ist also exklusiv für euch. Wieder da. Alles gut. Ich bin nicht abgestürzt. Also, wir haben drei Stühle. Vielleicht musst du jetzt, weiß ich nicht, welche Kamera. Aber wir haben drei Stühle. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja, ich mache das mal so platt. Ich hätte euch eine schöne PowerPoint machen können, hatte ich aber keine Lust zu. Außerdem habt ihr ja so ein tolles Kreuz, hätte da eh nicht hingepasst. Was ist jetzt mit diesen drei Stühlen? Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir mal überlegen, wo ist das jetzt? Was ist eigentlich Gegenwart? Ich glaube, Gegenwart zerfließt immer so zwischen Vergangenheit und Zukunft irgendwo. Ja? Oder es ist ein kurzer Augenblick, es ist vielleicht ein Standpunkt. Ihr merkt, ich nehme euch so ein bisschen philosophisch rein an der Stelle. Aber irgendwie ist das das auch nicht so richtig. Also es ist ja auch nicht so, dass es nur steht, die Gegenwart. Sondern sie bewegt sich ja auch ständig. Immer wenn ich jetzt sage, das ist alles Gegenwart. Und schon ist es wieder vergangen. Und wenn ich jetzt gleich nochmal jetzt sage, dann ist das die Zukunft. Und wenn ich jetzt sage, dann ist es wieder Gegenwart und schon ist es Vergangenheit. Also irgendwie ist es zerfließt ständig in beide Richtungen. Und alle, wo wir da auf dem Stuhl in der Mitte sitzen, da sitzen wir doch meistens eigentlich so halb zwischen den Stühlen. Oder? Wer ist schon ganz in der Gegenwart? Also wenn ich jetzt auf dem Stuhl A der Zukunft sitze, ja? Was ist da? Ich glaube, da habe ich viele Erwartungen. Was wird da so kommen? Hoffnung. Ich frage mich, wird Corona bald zu Ende sein? Wie wird es mit Corona weitergehen? Kommt eine dritte Welle, kommt sie nicht? Wie wird es mit uns weitergehen? Wie wird es mit Gemeinde weitergehen? Wie wird es mit der Familie weitergehen? Wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Wird unser Euro noch so viel wert sein wie vorher? Und wir ahnen schon, wahrscheinlich nicht. Was sind da für Befürchtungen? Vielleicht die Sorge um die zukünftigen Generationen. Ich habe heute Morgen schon mit einem darüber gesprochen. Was wird mit all den Kindern sein, die ganze Zeit in Isolation waren? Und bei euch ist das Kinderthema ja groß, habe ich gehört. Ihr habt ja einen Kindergarten. Wie werden diese Kinder zurückkommen in den Kindergarten? Das sind so Fragen. Aber vielleicht ist es auch Zuversicht. Mensch, ey, jetzt haben wir die zweite Welle überlebt. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Mal ganz platt für mich gesagt, boah, was bin ich froh, wenn ich wieder zum Friseur kann. Ne? Manche haben über Merkel geschimpft. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, dass die Friseure wieder früher aufmachen. Ja, aber das sind kleine Sorgen. So, das ist sicher auch die Wahrheit. Also die Frage ist, wenn du auf dem Stuhl Zukunft sitzt, auf dem Stuhl A, was erwartest du? Was ist aber, wenn wir auf dem Stuhl B sitzen, der Vergangenheit? Dieser Stuhl ist ja wahrscheinlich schon etwas abgenutzter. Da sind schon einige Macken drin. Da sind vielleicht auch Gravierungen, positive Gravierungen. Inschriften. Da sind viele Momente, Fotos, Videos. Sie alle halten das fest, was auf dem Stuhl B ist. Im Stuhl der Vergangenheit. Da sind vielleicht auch eben Bilder und Erfahrungen, die sich in dein Gehirn eingebrannt haben. Sowohl positiv wie auch negativ. Macken, die dich tief getroffen haben. Also hier geht es insgesamt um Erfahrungen. Welche Erfahrungen hast du gemacht in deinem Leben? Und ich meine jetzt nicht nur mit Gott, sondern so insgesamt. Überwiegen eher die positiven oder eher die negativen? Fragen, an die ich dich heute Morgen ranführen möchte. Und wenn ich jetzt zurückkomme in die Gegenwart, wo wir hier heute Morgen sind, dann sind wir doch jetzt hier beim Herrn. Jesus ist jetzt da. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Jesus ist jetzt da, in Geist und Wahrheit. Und wir merken, irgendwie kommt da Luft rein. Mal durchatmen. Es war vielleicht nicht alles gut und es wird vielleicht nicht alles gut. Aber so wie wir jetzt hier sitzen, das ist doch erstmal für den Moment gut. So wie du zu Hause sitzt, das ist doch für den Moment erstmal gut. Oder doch nicht, haftest du noch, träumst du schon wieder? Versteht ihr? Auf welchem Stuhl bist du? Denn manchmal ist es genau so, und das möchte ich jetzt auch einmal versinnbildlichen. Wir sitzen da in der Mitte und wir kriegen es gar nicht beisammen, mal das sein zu lassen. Und wir ziehen diese Stühle so nah an uns ran, dass wir gar nicht anders können. Also ich kenne das von mir stark. Ich bin so viel manchmal in der Zukunft, dass ich das gar nicht hinkriege, mal in der Gegenwart zu chillen. Ist jetzt wieder so ein modernes Wort, ja? Und Karl und ich machen viele Gebetserfahrungen und so. Und eine Gebetserfahrung für mich ganz persönlich war, Gott sagt zu mir, du darfst auch einfach mal so zu mir kommen. Nicht für all die Gemeindemitglieder, nicht für all die Schafe, nicht für all deine Sorgen, nicht für all, komm doch einfach mal so zu mir. Setz dich doch einfach mal wie ein Kind vor meinen Thron, du bist doch hier willkommen. Boah, jetzt bin ich aufgewacht. Ich bete wirklich viel für andere. Ja, und das ist mir auch wichtig. Und da spreche ich auch große, kräftige, mächtige, mutige Worte, aber mal einfach mal vor Gott sein und mal ruhig sein und mal als Kind sich annehmen zu lassen, vielleicht als Baby in dem Bild sogar, ja. Das. Boah. Wie oft sind wir doch da in diesem Gegenwartsraum so eingeengt, dass die Luft dann doch wieder so dünn ist. Und deswegen ist es doch schön, wenn das einfach mal weiter ist. Ja? Wenn wir sagen, okay, das, was Jesus gesagt hat, lebt im Hier und Jetzt, lebt im Heute. Lebt in dem Moment und erlebt den auch als Mensch. Ja? Leben heißt genau das, im Moment auch mal zu bleiben. Ja? Den Moment konkret wahrzunehmen, die Menschen, die mich umgeben, die Natur, die mich umgibt, das Licht, was durch die Räume fließt. Und das sieht man bei euch ja so wunderbar. Ja? Das ist ja etwas, was ich schon den ganzen Morgen hier bestaune. Das ist so toll. Mal das Gemälde an der Wand mal wahrnehmen. Mal alles auf sich wirken lassen. Mal die Atmosphäre spüren. Ja, die Caro kann das viel besser als ich. Ja, ich war vorher immer sehr platt da unterwegs und ich habe gelernt, neu die Atmosphäre mal zu spüren. Und gestern waren wir mit einem Kumpel auf einem alten Betriebsgelände, wo niemand hin durfte. Das muss jetzt übrigens gelöscht werden. Da stand dick, sie dürfen da nicht eintreten und pipapo. Und er meinte so, ja komm, und ich bin da jetzt auch nicht so. Und da habe ich gesagt, so gehen wir draufgegangen. Und nach der dritten Ecke sagt Caro zu mir, boah, hier ist keine gute Atmosphäre. Ich sage, ja. Ich spüre es auch. Vor 2 Jahren hätte ich das nicht gespürt. Ich gesagt, wieso, was denn hier? Lass mal da hochklettern, das ist auch cool. Da sagt sie dann, ja, jetzt pass auf, jetzt kommt gleich ein Mann mit einem Hund. Sag ich, woher soll der jetzt kommen? Wir gehen jetzt hier hinten übers Feld, da sieht uns keiner, egal. Ne? Da kommen wir zurück, müssen noch einmal kurz übers Gelände. Da kommt in den Busch so ein Typi mit so einer Brille, Militärhose an und so ein, nicht Rottweiler, ich weiß nicht, was das war, ich habe keine Ahnung von Hunden. Und denkst nur so, oh nein, super, jetzt kriegst du eine Anzeige, das ist aber scheiße. Okay, aber er sieht auch irgendwie nicht so aus, als ob er der Security-Tür wäre. Okay, also wir gehen einfach ganz cool weiter und sagen nur, dass wir hier spazieren sind. Und so war es auch. Der hat uns sofort laufen lassen, da wussten wir, oh, warum war er eigentlich hier? Aber haben wir uns nicht weiter damit beschäftigt, wir wollten auch nicht provozieren, wir hatten ja keinen Hund dabei. Ja, aber sowas erlebst du nur, also auch in diesen krassen Situationen vielleicht, ja. Also für mich ist das eine krasse Situation, wenn so ein Hund da ist, ne? So. Für wen anders vielleicht nicht. Wenn du das wirklich wahrnimmst, diese Gegenwart, diese Atmosphäre. Ja, und das ist, glaube ich, was Wichtiges. Also versteht ihr, wie massiv uns doch unsere Erfahrungen und Erwartungen beeinflussen. Und darum ist diese Frage des Engels alles andere als abwegig. Denn danach fragt er, woher kommst du und wohin willst du? Und das fragt auch der Engel dich heute Morgen. Günther, Hans, Theresa, Paul, Sklave, Sklavin von Angst, von Schmerz und so weiter. Woher kommst du und wohin willst du? Und der Engel versetzt dich in die Gegenwart Gottes heute Morgen. Und dort ist Freiheit, dort ist Raum zum Atmen, wie ich gesagt habe. Deswegen ist Jesus gekommen, um freizusetzen. Und er sagt, leb in der Gegenwart. Leb in meiner Gegenwart, sagt Jesus. Weil in meiner Gegenwart ist die Gegenwart Gottes und dort ist Freiheit. Du kannst bestimmen, wodurch sich deine Zukunft bestimmen lässt und wie du damit umgehen willst. Was du erleben möchtest. Hagar und wir haben die Chance, weiter zu flüchten, uns abzulenken mit Lebenslügen und Ausreden, von morgen zu träumen, von gestern zu schmachten oder die Zeit zu nutzen und in Gottes Gegenwart zu kommen. Genau das, was ihr heute Morgen tut. Und das ist gut, dass wir das tun. Weil hier werden wir neu, wie gesagt, mal kalibriert. Wo kommen wir her und wohin wollen wir gehen? Und ich denke, diese zweite Frage, wo wollen wir hingehen, ist so viel wichtiger nochmal. Denn die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Höchstens im Buch Gottes. Aber da dürfen wir nur bedingt reingucken, sage ich mal. Und wir können sagen, nö, Jesus, du hast recht, ich bin geliebt. Ich bin schön, ich bin kreativ, ich bin dazu geschaffen, mit anzupacken, ich bin es wert und ich kann mehr. Ich bin geliebt, ich bin schön, ich bin kreativ, ich bin dazu geschaffen, mit anzupacken, ich bin es wert und ich kann mehr. Ich bin es Gott wert. Ich muss diesen Dingen, woher sie auch immer kommen, nicht allen Raum geben. Egal, ob sie aus der Vergangenheit oder der Zukunft kommen. Nicht allen schlimmen Erfahrungen muss ich allen Raum geben. Es ist okay, wenn ich schlimmen Erfahrungen gewissen Raum gebe, aber nicht allen Raum. Nicht so, dass sie meine Zukunft bestimmen. Ich muss nicht allen Erfahrungen, auch gerade die, die ich als Kind gemacht habe, und da setzen wir ja oft an in der Psychologie, denen muss ich nicht allen Raum mein ganzes Leben lang geben. Und du hast heute wieder die Wahl, neu zu überlegen, wem will ich diesen Raum in der Mitte geben? Denn den gestaltest du heute Morgen und den Raum, der hier sitzt, das ist alles noch möglich. Wenn du ein großes Schloss bauen willst, meinst du, Gott hat was dagegen? Warum? Gott hat dich ja auch Sandburgen bauen lassen. Vertraust du dem Sparkassentyp mehr als Gott? Ganz ehrlich, wenn ich ein Schloss bauen will, baue ich eins. Und wenn ich als Pastor Audi fahren will, fahre ich Audi. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Wenn ich eine Landhausküche haben will, dann frage ich Gott, wo kriege ich sie? Dann sagt Gott bei eBay, 780 Euro von Miele, Originalpreis 22.000 Euro. Nach 3 Jahren verkauft für 780 Euro inklusive Gerät, die da noch nicht bei waren, bei 22.000 Euro. Leute, was ich erlebe, das ist der absolute geile, Entschuldigung, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, ja, mit Gott, da kannst du viele Dinge regeln, aber du musst ihm den Raum geben in deiner Mitte. Das heißt nicht, dass du einen Vertrag mit Gott hast als Wunschmaschine. Du bist schon 30 Jahre krank. Hey Mann, das tut mir echt scheiße leid. Meine Mutter hat seit über 30 Jahren Migräne und wird nicht gesund. Ja, das ist das Leben teilweise. Und trotzdem ist das kein Grund, Gott aus dem Raum auszuschließen. Warum? Hat Gott die Migräne verursacht? Ganz sicher nicht. Was für ein Humbug. Steht nirgendwo in der Bibel, Gott hat Spaß daran, uns zu quälen. dieses wenn ihm alles möglich ist etc. Prinzip, ach hör doch mal auf mit dem Mist, das kannst du doch sparen. In den biblischen Geschichten wird ganz klar, Gott ist der gute Gott, der mit uns geht und der allen Wunsch danach hat, uns Gutes zu tun. Und das sehen wir hier auch an dieser Geschichte von Hagar. Also vielleicht hat sie Bockmist gebaut, vielleicht war sie hochnäsig und trotzdem schickt Gott direkt einen Engel hin. Woher kommst du und wohin willst du? Lassen wir also Gott neu in unsere Gegenwart sprechen. Und dann kommt was ganz Interessantes. Denn was sagt denn der Engel dann zu Hagar? Er sagt, geh zurück. Er sagt nicht, ach komm, ich pack den schönen Rucksack mit Essen und mit Speis und Trank und den Ismael, den werde ich dann auch noch versorgen und so. Nein, der Engel sagt, geh zurück zu Sarai und klär deine Vergangenheit. Flucht ist keine Lösung. Und du wirst feststellen, ich bin der, der deine Hilferufe hört und dir einen neuen Weg anbietet. Und genauso sagt auch Jesus heute Morgen zu dir, komm, wir machen uns neu auf den Weg und ich will dir etwas zeigen. Und vielleicht sagt er auch an dieser Stelle, komm, wir gehen noch einmal zurück. Setzen uns nochmal auf den Stuhl der Vergangenheit. Was siehst du hier? Du bist geschlagen worden? Dann sage ich dir, das war nicht rechtens. Aber ich habe es gesehen. Und ich nehme dich in den Arm. Du wurdest ausgelacht. Ich sage dir, ich nehme dich jeden Tag ernst. Egal, was für eine verrückte Idee du hast. Setz an dieser Stelle mal ein, was du möchtest. Was soll Jesus mit dir gemeinsam heute Morgen anschauen? Liebe Geschwister, vielleicht ist da noch viel Schlimmeres passiert und geschieht immer noch. Aber ein Trost, den hat auch Hagar empfangen und den dürfen wir ganz gewiss annehmen. Dort heißt es in Genesis 16, Vers 11, du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hört, denn er hat deine Hilferufe gehört. Und in 16, Vers 13, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hat, El Roy. Dirk hat es vorhin schon gesagt, das bedeutet, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Gott hört und er sieht uns. Mit all dem, was im Leben war und was noch kommen wird. Gott bewegt unser Leid und auch unsere Freude. Gott bewegen unsere Hoffnung, unsere Wünsche. Und er schaut nicht weg und sagt, nö, du bist selbst schuld. Warum warst du auch so hochmütig, Hagar? Ganz im Gegenteil. Nein, Gott sieht, dass Hagar leidet. Und Gott sieht auch, wo du leidest. Und er sieht, wo du zu kurz gekommen bist. Er weiß, wie perspektivlos der Ausblick in der Wüste ist und er geht mit, schickt seinen Boten, lässt sich von der Situation betreffen und zwar so, dass er danach fragt. Und du darfst ihm wirklich alles sagen. Du musst vor Gott nicht heucheln. Ach, lieber Gott, bitte mach doch und ich danke dir und so. Natürlich sollen wir mit Danksagung vor Gott kommen, ja. Aber du musst auch nicht heucheln. Wenn es dir wirklich beschissen geht, Pünktchen, Pünktchen, dann ist das auch so. Und wenn du jeden Tag Kopfschmerzen hast, dann ist das ein Grund, Gott echt mal zu fragen, Gott, kannst du das nicht irgendwie wegnehmen? Was ist denn der Grund dafür? Kannst du mir das nicht irgendwie zeigen? Lass uns doch mal in Beziehung darüber sprechen, Gott, was da eigentlich los ist, dass ich immer so krank bin. Aber dann musst du natürlich auch dir die Fragen dahinter gefallen lassen. Ne? Wenn Gott dann zurückfragt, ja, willst du mir nicht mal diese eine Sache sagen, die dich ein Leben lang schon bewegt und weswegen bei dir Stress ausgelöst wird und weswegen du dann immer Kopfschmerzen hast? Das sind die Fragen dahinter, die müssen wir uns auch gefallen lassen. Ich glaube, Gott ist der beste Therapeut überhaupt, ja. Und das ist manchmal krass. Da stellt er eine Frage, da habe ich jetzt letzte Woche drüber gepredigt, Johannes 4, die Frau am Brunnen, ja. Erinnert ihr euch dran? Da ist diese Frau, die 4, 5 Männer hatte und die machen ein krasses Gespräch und dann sagt Jesus, so, und jetzt hol deinen Mann und dann werden wir ja sehen. Boom, die Frau getroffen. Sie lügt ihn dann ins Gesicht und sagt, ich habe keinen Mann. Und sagt Jesus, du hast richtig gesprochen, du hast keinen Mann, aber ich weiß ganz genau, du bist ja mit einem zusammen. Jesus wiederholt nur ihre Worte, mehr tut er gar nicht und hat schon die Wahrheit aufgezeigt. Und da merken wir, das kann kein Psychotherapeut, kein Verhaltenstherapeut, kann sich noch so sehr bemühen, noch eine Ausbildung haben. Aber Jesus ist doch immer noch 10 Schritte besser. Manchmal nutzt er natürlich den Therapeuten, das will ich ja gar nicht sagen. Ja. Aber mit Gott lässt sich doch so manches viel, viel besser und viel, viel heilsamer und viel, viel tiefer in Wahrheit lösen. Und zwar deshalb, weil er das Alpha und das Omega ist. Weil er der Erste, der Letzte, der war und der da ist und der da kommen wird, ist. Der auf allen drei Stühlen gleichzeitig sitzt. Und das ist der alles heute Morgen, hier und jetzt. Denn mit Christus ist Gott uns ganz nahe gekommen. Als der Gott, der jetzt hier und heute in unserem Herzen wohnt. Und das ist ganz klar dadurch bewiesen, wie weit bin ich denn schon drüber von der Zeit? Alles gut, ne? Das ist ganz klar dadurch bewiesen, dass in Israel immer nur noch die Tempelmauer steht. Da steht kein Tempel, zumindest kein jüdischer. Das wollen die Juden natürlich jetzt überhaupt nicht hören. Aber im Grunde genommen ist das so. Der Tempel ist abgerissen, weil Jesus beschlossen hat, in unserem Herzen Wohnung zu nehmen durch seinen Geist. Ist das nicht klasse? Gott wohnt bei uns Menschen und so heißt es auch in der Offenbarung. Ich werde Wohnung bei ihnen nehmen. Nicht andersrum, sie werden zu meiner Wohnung kommen, sondern ich werde Wohnung bei den Menschen nehmen. Gott ist im Hier und Jetzt und er lädt dich ein, er ist jetzt da, er ist jetzt unter uns. Und ich lade dich jetzt ein, dass du dein Ohr jetzt aufmachst, ausrichtest und dich auf den Stuhl der Gegenwart mit mir setzt. Und wir werden jetzt 3 Minuten haben, egal wie lang diese Predigt bisher war, sie geht noch länger. Wir werden jetzt 3 Minuten haben, in denen ich mich auch dahin setze, in denen wir nichts tun, uns von nichts ablenken lassen. Auch nicht von dem, der neben dir sitzt. Völlig egal, ob die Kirchenglocke da bimmelt, egal welche Gedanken du von gestern, von heute hast. Wir wollen jetzt im Hier und Jetzt unsere Gedanken und Ohren öffnen und mal hinhören, ob Gott etwas zu sagen hat. Bewahr dir, was du gehört hast. Bewahr dir, was du jetzt gehört hast. Und glaub Gott, dass er es gut mit dir meint. Wenn du nichts gehört hast, dann darfst du dich darin noch üben. Denn das, was wir gerade gemacht haben, nennt sich einfach hörendes Gebet. Ist mega entspannt. Und ich glaube, dass Gott auch durch Gedanken zu uns spricht. Und ja, vielleicht ist das etwas ein neuer Weg, den ihr vielleicht noch nicht so, weiß ich nicht, wie sehr ihr ihn praktiziert, aber ich denke, Gebet ist immer keine einseitige Sache. Es ist nicht so, dass wir nur zu Gott reden, sondern Gott redet auch zu uns. Und mir fiel das am Anfang ganz schwer, diesen Gedanken manchmal zu vertrauen, aber wenn du genau hinhörst, dann sind das meistens eigentlich gute Gedanken, die da von Gott kommen. Wenn es irgendwas Schlechtes ist, dann würde ich es ignorieren. Aber wenn es was Gutes ist, dann nimm es ruhig an. Manchmal ist das Gute sogar herausfordernd. Aber so erlebe ich Gottes Stimme in diesem Bereich, dass er uns da wirklich gute Worte sagt. Und vielleicht nochmal, ist es auch so, dass wir dann eben, wie gesagt, zu manchen Geschichten zurück müssen. Dass wir nochmal an einen gewissen Punkt zurückgehen müssen. Aber hey, wenn der Engel das sagt oder wenn der Heilige Geist dir das sagt, dann mach's einfach, weil das wird gut sein. Denn das wird dir Gott nie vergessen und er wird dich leiten. Und du darfst immer wieder beten. Und das war für uns lange Zeit ein Gebet im letzten Jahr. Halt meine Hand und führ mich. Halt meine Hand und führ mich. Auch wenn du da emotional nochmal in die Tiefe gehst, dann ist das Wichtigste, dass du sagst, Herr Jesus, ich nehme einfach deine Hand und führ mich und ich will auch mal vom Dreier springen an der Stelle, ja, und mich damit nochmal konfrontieren. Aber mach das und es ist gut. Nimm dir 2, 3 Brüder oder Schwestern an die Hand. Ja, das kann nur gut sein. Gemeinsam beten, da ist Jesus immer mit dabei. Das kann nur gut sein. Wohin willst du, Sklave, Sklavin von? Fragt Jesus. Denn ich mach dich frei und ich kann das, sagt Jesus. Ich kann das wirklich. Glaub meiner Macht, glaub meiner Liebe. Ich habe mich für dich entschieden. Ich will, dass du Luft zum Atmen hast und ich will, dass du ankommst, wo ich bin. Nämlich mitten im Leben voller Bewegungsfreiheit. Ich will, dass du lebst und zwar so, dass du jeden Augenblick mein Gesicht vor Augen hast, dass du jeden Augenblick genießen kannst, weil du keine Angst mehr zu haben brauchst. Denn dazu sind wir gemacht, dass wir in Freiheit leben. Amen.